Guten Morgen zusammen. Eigentlich schon krass, oder? Die Kinder haben immer den besten Groove. Also manchmal denke ich, meine Güte, was haben die für coole Songs? Ich würde mir manchmal auch wünschen, dass wir Erwachsenen ein bisschen mehr abgehen, so wie die Kinder. Es tut richtig gut, mal so ein bisschen fröhlich und Freudigkeit in unser Leben zu bringen und zu sehen, wie hier die junge Generation einfach mit Feuer dabei ist. Ich liebe das für euch echt total. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Carola Hohlfeld. Ich wohne mit meiner Familie in Weiherbusch, gehe zur evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Windeck im Hausen, da unten im Tal. Und ich wurde ausdrücklich gebeten, ich möge euch heute ganz herzlich von meiner Gemeinde grüßen. Ein paar haben es mitgekriegt, dass ich bei euch bin und die haben gesagt, nimm unbedingt Grüße mit. Das tue ich jetzt hier mit. Und ich nehme Grüße zurück, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ich muss schon sagen, ich finde es echt großartig, dass ihr die Ecke freigemacht habt für mich, denn ich möchte nicht in der Ecke stehen. Und wenn ich bei euch bin, ist es mir das wichtig, einfach nah mit euch zu sein und nicht aus irgendeiner Ecke raus euch anzupredigen. Und da ihr das schon wisst, habt ihr schon für mich hier die Gemeinde umgebaut. Was eine Ehre! Vielen, vielen Dank! So, los geht's. Wir starten rein in ein Thema, was uns alle irgendwie beschäftigt. Und ich bin mir sicher, jeder von euch, der irgendwie mit Menschen zusammenlebt, und die meisten von euch leben nicht alleine, glaube ich, haben heute Morgen bestimmt schon mehrere hundert Worte gesprochen. Vielleicht nicht alle, aber doch sehr viele. Es wird heute darum gehen, wie wir unsere Worte einsetzen, dass Segen kommt, dass Kraft kommt und dass Ermutigung kommt. Das Thema heute, ihr dürft die Folie schon mal anschmeißen, die Macht der Worte. Wir lesen den Predigttext gleich vor, den lesen wir zusammen, der steht im Jakobusbrief, Jakobus 3. Der Jakobusbrief, das müsst ihr vielleicht wissen, den hat geschrieben der Bruder von Jesus, vielleicht der Halbbruder. Also klar, Jesus hat ja, sein Vater war ja, wissen wir ja, ist ja vom Heiligen Geist. Aber Maria und Josef hatten noch mehr Kinder, auch noch mehr Söhne. Und Jakobus ist der Bruder von Jesus. Also er ist zusammen mit Jesus auf jeden Fall in dieser Familie aufgewachsen. Er hat diesen Brief geschrieben, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden war. In der noch sehr jungen Gemeinde in Jerusalem hat er gelebt. Und von dort aus hat er geschrieben, den Brief an seine Landsleute, die irgendwo in der Zerstreuung gelebt haben. Also nicht alle Juden haben ja in Jerusalem gelebt, sondern im ganzen Land waren sie zerstreut und darüber hinaus. Und an diese seine Landsleute, seine Juden, die mit ihm zusammen in dem jüdischen Glauben stehen, hat er den Jakobusbrief geschrieben und hat einfach sehr viel praktische Anleitung zum christlichen Glauben gegeben. Also, ich muss mich korrigieren, es ist an die Juden geschrieben, die zum Glauben gekommen sind und Jesus nachfolgen. Ja, das war ja damals so der Change. Glauben sie an Jesus oder nicht? Einige haben es getan, sind zum christlichen Glauben gekommen. Judenchristen, und an diese Leute richtet sich der Jakobusbrief. Ein sehr praktischer Brief. Also es ist einfach empfehlenswert für alle, den sich mal in Ruhe durchzulesen und Abschnitt für Abschnitt durchzugehen. Es sind viele praktische Anleitungen zum christlichen Glauben in diesem Brief. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Abschnitt. Der ist wahrscheinlich auch ziemlich bekannt. Kann ich mir gut vorstellen, dass das jetzt nicht die meisten hier zum ersten Mal hören, aber wichtig. Noch was, bevor wir gleich reinstarten. Es ist ein Textabschnitt, der uns sehr herausfordert. Und manchmal könnte man auch erschrecken, könnte man sagen, boah, okay, am besten ich spreche überhaupt nie mehr wieder irgendwas. Vorneweg, für alle Schweiger hier, das ist nicht die Lösung. Nein, das ist nicht die Lösung. Und mein Ansatz heute wird nicht sein, dass alles böse ist, was wir so von uns geben und was wir alles für schlimme Dinge tun, sondern mein Ansatz ist, hey, was haben wir denn für Möglichkeiten, dass sich unsere Worte in Segen, in Kraft und in Ermutigung verwandeln. Das möchte ich euch schon mal vorneweg sagen. Und ich möchte euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Wir lesen jetzt zusammen den Jakobusbrief aus Jakobus 3, die Abschnitte 1 bis 12. Ihr dürft mitlesen, ich habe es euch hier auf die Folie mitgebracht. Liebe Brüder und Schwestern, es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere lehren, werden von Gott einmal nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Und machen wir nicht immer alle wieder die gleichen Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand. Und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Das ist der Predigttext, um den es heute geht. Und bevor ich gleich in meine Predigt reinstarte, habe ich euch ein Video mitgebracht, was genau diesen Titel hat, die Macht der Worte. Und da das so gut ist, es ist ein Poetry Slam, es dauert auch ein paar Minütchen, aber ich finde das so treffend auf den Punkt gebracht und leitet uns perfekt ins Thema rein. Deswegen habe ich gedacht, ihr freut euch vielleicht für ein kleines Videofilmchen zum Start einer Predigt. Ich bin mir sicher, wenn ich euch jetzt 5 Minuten Zeit lassen würde, mal zum Nachdenken, was wir selber schon so an schädlichen Worten gesagt haben oder wo schädliche Worte uns getroffen haben. Wenn jeder jetzt mal nachdenken würde, also wir nehmen uns jetzt nicht 5 Minuten Zeit, aber ich bin mir sicher, jeder von euch hätte jede Menge Beispiele, die uns einfallen würden, wo wir ganz bestimmt im falschen Moment die falschen Dinge gesagt haben. Oder wo uns Worte getroffen haben, wir verletzt waren, wir verärgert waren, die nicht hilfreich und nicht förderlich waren. Jeder von uns kennt Situationen, wo einfach giftige Worte von uns oder zu uns gesprochen wurden, in beide Richtungen. Niemand kommt darum rum, dass wir das nicht erlebt haben. Denn Jakobus nennt es als Beispiel in seinem Bild wie ein kleiner Funke, der einen ganzen Wald in Brand setzen kann. Und er sagt, deine und meine Worte können einen kompletten Totalschaden anrichten. Aber er sagt eben auch können. Sie können es, sie müssen es nicht. Und genau davor warnt der Jakobus. Er sagt hier, passt auf eure Worte auf, denn sie können einen riesigen Schaden anrichten, den wir nicht mehr einfangen können. So in Jakobus bezeichnet eine Person, die es schafft, seine Worte komplett zu kontrollieren, als eine vollkommene Person. In dem Predigttext steht drin, das ist eine vollkommene Person, wenn das jemand hinkriegt. Und eine vollkommene Person, da kenne ich überhaupt nur eine einzige, die jemals auf dieser Welt gelebt hat. Und das war Jesus, sein Bruder, erstaunlicherweise. Ja, er wird es gewusst haben, denn er hat ja mit ihm zusammengelebt, ist mit ihm aufgewachsen. Also Jesus ist der einzige Mensch auf dieser Welt, der jemals gelebt hat, der ein vollkommener Mensch war, ohne Sünde. Und Jesus ist es gelungen, nie ein falsches Wort zum falschen Zeitpunkt im falschen Ton zu sagen. So, jetzt wissen wir, okay, Jesus ist der Maßstab. Sind wir Jesus? Nein. Der Jakobus hat es total klar, dass wir alle an diesem Punkt herausgefordert sind und auch Fehler machen. Denn er sagt es in seinem Predigttext, hier haben wir nicht alle unsere Fehler. Also für ihn ist es vollkommen klar, hier sind wir fehlerhaft unterwegs. Hier können wir es nicht schaffen. Wir können es nicht schaffen, vollkommen zu sein. Aber er zeigt uns auf, wie mächtig unsere Worte sind und mit welcher Macht sie unsere Mitmenschen treffen können. Und das müssen wir uns, dieser Situation müssen wir uns stellen, müssen wir uns gegenüber sehen. Da sind wir herausgefordert, denn unsere Worte haben tatsächlich Macht, Leben zu zerstören, Menschen zu vernichten, Beziehungen zu vergiften, Ehen zu zerstören, Familien einzureißen und Herzen zu töten. Das sind jetzt richtig scharfe formulierte Sätze von mir, aber es muss uns klar sein, wenn wir uns diesem Text stellen, ist das die Dimension. Wir können mit dem, was wir von uns geben, andere Menschen vernichten. Ja? Tödliches Gift, von dem spricht der Jakobus. Und er mahnt uns und fordert uns heraus, dass es unmöglich ist, dass wir als Christen an Jesus glauben, dass uns aus unseren Worten Lobpreis und Anbetung kommt und gleichzeitig giftige und tödliche Worte. Er sagt, es geht nicht zusammen. Wir können nicht aus einem Mund Gott loben und preisen und gleichzeitig verfluchen, töten und vergiften. Und er sagt in diesem Predigttext her, in unserem Textabschnitt, das darf es bei euch nicht geben. Also er mahnt es an. Das geht nicht. Wir können nicht Gott loben und predigen und beten und anbeten und gleichzeitig vergiften und töten. So, und jetzt ist die Frage, was soll man tun? Dieser Predigttext oder dieser Textabschnitt stellt uns vor eine ziemlich große Herausforderung. Und der habe ich mir gestellt und da wird heute gleich jetzt der Schwerpunkt drauf gehen. Wie können wir es denn tun? Wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir diesem Textabschnitt begegnen, wenn Jakobus sagt, es darf es bei euch nicht geben. Es geht nicht. Wenn wir mit Jesus leben, wenn Jesus unser Herr und Heiland ist, kann es nicht sein, dass ein tödliches Gift aus unseren Worten kommt. Und da setze ich jetzt an, das ist die Challenge. Hier gehen wir jetzt ein bisschen tiefer rein und ich habe es schon am Anfang gesagt und nachher werde ich noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Nicht sprechen ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung für alle Schweiger. Nein, so einfach ist es nicht. Und das Wichtigste ist als allererstes, dass wir erkennen, okay, wir haben ein Problem. Und dieses Problem, was wir haben, das haben wir alle. Und wenn ihr überlegt, könnte ich möglicherweise betroffen sein oder vielleicht doch nicht, dann würde dir helfen, du würdest mal die Menschen fragen, mit denen du so zusammenlebst. Habe ich schon mal jemals in meinem Leben irgendeinen Satz von mir gegeben, der vielleicht nicht so hilfreich war? Dann wird dir dein Ehepartner, deine Geschwister, deine Kinder, mit wem auch immer du zusammenlebst, sofort sagen, ja, diesen Satz hat es gegeben und möglicherweise nicht nur einmal. Also, wichtig ist, wir müssen erkennen, okay, wir haben ein Problem. Deine Mitmenschen helfen dir dabei, es zu erkennen. Wichtig ist, dass wir uns dem stellen. Denn es gibt eine Lösung, es gibt Hilfen, es gibt Ideen, wie wir damit umgehen. Aber wir müssen erstmal klar kriegen, dieses Problem hat jeder, der irgendwie mit Menschen lebt und nicht einsam im Wald, in der Einsamkeit, in der Wildnis ist. Das ist ja, glaube ich, hier keiner, gehe ich mal von aus. So wie ich euch kenne, wohnt niemand in der Hütte irgendwo alleine. Gut, wir erkennen, wir haben ein Problem. Und dann können wir in die Lösung gehen. Und die Lösung ist ein Teil der Lösung, dass wir erkennen können, durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz, gibt es die Macht der Vergebung, der Tausch am Kreuz. Wir grooven Richtung Ostern ein. Ab Mittwoch gehen wir in die Fastenzeit und wir konzentrieren uns auf das, was in Gethsemane passiert ist, wo Jesus durch seinen Tod am Kreuz alle Schuld der Welt, alle Last der Welt, deine und meine Worte, Sünde, alles, was uns trennt von Gott, einfach getragen hat und er hat es vernichtet. Ja, wir lesen im Kolosserbrief, der Schuldbrief, der für uns ausgestellt war, und da gehört jedes dumme Wort, was wir gesagt haben, dazu, ist ans Kreuz genagelt. Er hängt am Kreuz und er ist vernichtet. Schuld ist vergeben. Aber es liegt an dir, ob du diese Vergebung in Anspruch nimmst oder eben nicht. Das ist eine freie Entscheidung. Aber es ist ein Weg und an diesem Weg, an dem Kreuz von Golgatha, kommt niemand vorbei, der erkennen muss, hey, wir haben in unserem Leben Dinge gesagt, Sachen gemacht, die einfach nicht mit dem übereinstimmen, was Jesus von uns möchte. Das ist einfach Sünde. Und wir sind Menschen, wir sind nicht vollkommen, aber wir haben die Möglichkeit, unsere toxischen, unsere giftigen Worte ans Kreuz zu bringen und dort vor Jesus einfach hinzunageln, wegzulegen und dort am Kreuz nicht nur das abzugeben, sondern auch, das ist dieser Tausch, hey, wir holen uns segensbringende Worte ab. Ich würde es jetzt mal so platt bezeichnen, wir schmeißen unser Gift weg und holen uns segensbringendes Öl, wenn man im Bild bleiben will. Oder wir nageln unsere giftigen Worte ans Kreuz und wir holen uns ab Worte der Ermutigung, der Auferbauung, des Segens, der Kraft und der Freude. Das ist ein Tausch, den muss man tun. Also wenn wir das nur im Kopf behalten und wissen, ja, ja, theoretisch ist es so, aber ich bin nie an dem Punkt, wo ich vor Jesus trete und wo ich sage, ich lasse alles los, was ich so von mir gegeben habe in meinem Leben, wo einfach die Menschen, den Menschen nicht geholfen hat. Wenn ich das nicht tue, kann auch keine Heilung, kann auch keine Veränderung, kann auch kein Segen kommen. Denn es ist der Schritt, den müssen wir tun, den müssen wir möglicherweise jeden Tag tun. Aber vielleicht ist es wichtig, einmal anzuhalten, das Kreuz an das anzuerkennen, was es ist und zu sagen, okay, ich gehe hier hin und ich tausche das ein, was Leben zerstört, in Segen. Ich weiß, manchmal macht man ja so ein Jahresvorsätze und es gab ein Jahr, da hat es vor allem mein Mann gesagt, okay, dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, schon ein bisschen her, will ich ganz bewusst das Thema Worte als mein Jahresthema haben. Und er hat ganz bewusst dieses Jahr gebraucht, um einfach seine Worte von Jesus verändern zu lassen. Und er sagt, ich muss was machen, es ist mir wichtig, dass ich keine dummen, blöden Worte von mir gebe. Er hat ganz bewusst sich ein ganzes Jahr mit diesem Thema beschäftigt. Und sein erster Schritt war das Kreuz. Ich weiß es noch, weil ich dabei war, wo wir gemeinsam uns das angeschaut haben und einfach der Christian all das ganz bewusst für sich ans Kreuz gegeben hat. Und wir haben da zusammen gebetet, haben das losgelassen und er ist dann in so einen Trainingschange reingegangen. Es war großartig. Aber das ist ein Moment, wo ich glaube, den brauchen wir alle. Dass wir irgendwo erkennen, wenn wir wollen, dass aus unserem Mund was Ordentliches rauskommt, dann müssen wir einmal am Kreuz anhalten und alles loslassen, was bisher aus unserem Mund an nicht so sinnvollen Dingen rauskam. Und dann können wir erleben, wie Gott unsere Worte verwandelt, wie Heilung kommt, wie Vergebung kommt. Und das ist eine Kraft, die wir haben, die haben wir als Christen. Die haben nur wir, weil wir Jesus haben, der am Kreuz unsere Last der Welt einfach getragen und auch vernichtet hat. Ja, wenn wir lesen, hey, wir sind frei, den der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, dann bedeutet das frei. Dann bedeutet das Freiheit von Sünde und Schuld. Denn wir sind befreit, aber wir müssen zum Kreuz. Und am Kreuz kommen wir nicht vorbei. Und dann werden wir erleben, wie die Kraft der Vergebung größer ist als alles Gift der Welt, was wir jemals in unserem Leben so von uns gegeben haben. Wir haben einen Gott der Sprache. Gott will, dass wir sprechen. Ja, also Schweigen kann genauso tödlich sein wie Sprechen. Ein Nicht-mehr-Reden. Ein ich gehe jetzt aus dem Zimmer und mache die Türe zu und ich spreche nicht mehr, hat die gleiche vernichtende Kraft wie dumme Worte, die man rausballert, die vielleicht nicht so sinnvoll sind. Also Schweigen hat die gleiche Kraft, die Dinge zu zerstören. Und wir haben einen Gott, der hat uns die Sprache gegeben. Er hat den Menschen gebaut, er hat gesprochen, er hat Leben reingehaucht in uns und er hat uns Menschen die Sprache gegeben. Die Tiere können nicht sprechen, die können nur irgendwelche Laute von sich geben. Aber wir können reden. Sprache ist was Wunderbares. Gott möchte, dass wir sprechen. Er hat uns Worte gegeben. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, unseren Mund zu öffnen und miteinander zu reden. Und er hat uns als Kommunikationswesen auch gebaut. Also wir sind Gemeinschaftswesen, ausgelegt auf Kommunikation. Ausgelegt auf Kommunikation mit Gott, aber auch ausgelegt auf Kommunikation miteinander. Es hat kein anderes Wesen auf dieser Welt, außer wir Menschen. Und Gott will, dass wir sprechen. Sprache ist sein Geschenk an uns. Und jetzt gilt es für uns, dieses Geschenk auszupacken und es als dieses wunderbare Medium, was wir haben, einzusetzen. Die Quelle, okay, Moment, die Quelle der Gedanken. Wenn wir Worte sprechen, kommt es nicht einfach so raus, sondern mit was fütterst du dein Hirn? Ja? Also alles, was aus deinem Mund kommt, muss vorher von deinem Gehirn ein Signal empfangen, jetzt zu sprechen. Das gilt auch für die Schnellredner, gehöre ich auch dazu. Und ich habe in der Schule natürlich wie oft den Spruch von meinen Lehrern anhören müssen, Carola, bevor du redest, erstmal Gehirn einschalten. Jawohl, habe ich kapiert. Ich gehöre zu den Leuten, die schnell was sagen, die auch schnell Bullshit reden. Ja, das stimmt. Trotzdem habe ich, alles, was ich gesprochen habe, ging vorher durch mein Hirn durch. Denn ich kann überhaupt nicht sprechen, ohne dass mein Hirn irgendwas von sich gibt. Es geht nicht, so sind wir gebaut. Und wir haben unsere Worte, die wir sagen, gehen durch unseren Kopf, durch unser Gehirn. Und hier ist meine Herausforderung an euch, mit was fütterst du eigentlich dein Hirn? Was lässt du in dich rein? Wo ist die Quelle deiner Gedanken? Was ist es, wo du angezapft bist, wo du dich fütterst? Weil mit dem, was du dich fütterst, das ist auch das, was aus dir rauskommt. Wir lesen in Sprüche 12, Vers 18 ein Zitat noch. Die Worte gedankenloser Menschen sind wie Messerstiche. Aber die Worte weiser Menschen heilen und beleben. Also Weisheit, auch ein Kapitel oder auch ein Teil, ein Thema im Jakobusbrief. Wie werden wir denn weise? Das ist auch so ein Ding, ja. Das ist die Frage, die ich für dich habe. Wie werden wir zu weisen Menschen? Also nicht weiß in der Hauptfarbe, sondern weiß von der Weisheit. Ne? Das ist eigentlich klar, oder? Wie werden wir weise? Wie bekommen wir Weisheit? Aber ich bete dafür, dass Gott mich lehrt auf diesem Weg, dass er mir hilft, weise zu werden, gute Entscheidungen zu treffen. Und die Weisheit, wenn die Weisheit zunimmt, wenn sie wächst, wenn Lebenserfahrung kommt, wenn wir mit unserem Gott unterwegs sind, uns von ihm leiten und führen lassen, dann wird sich das auch auf unsere Gedanken auswirken, auf unsere Weisheit und es wird sich auf unsere Worte auswirken. Die Worte, die du sprichst, die folgen nämlich den Gedanken, die du denkst. Was ist in dir drin? Und wo musst du möglicherweise die Quelle deiner Gedanken verändern? Hier jetzt einfach mal die Frage an jeden Einzelnen. Mit was fütterst du dein Hirn? Was lässt du in dich rein? Wo hast du möglicherweise Quellen angezapft, die vielleicht nicht so gut sind? Klar, Thema Fernsehen, aber Fernsehen ist ja gar nicht mehr. Thema Social Media, Thema Internet, Thema Podcasts. Welchen Podcastern folgst du? Es gibt Menschen im Internet, es ist voll mit guten Sachen, es ist voll mit toxischen Sachen. Das müssen wir unterscheiden lernen, ja? Wenn du einem Podcaster folgst, der die ganze Zeit Weltuntergangsstimmung verbreitet, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, der dein Hirn füttert mit Sorgen und mit Angst und du denkst, die Welt geht unter und alles ist böse und alles ist furchtbar schlimm und du fütterst deinen Kopf, du gibst der Sorge und der Angst Raum. Du bringst es in deine Familie hinein, deine Angst, deine Sorge über die Welt, über die politische Entwicklung, über all das, was nicht gut ist, wächst, wird größer, weil du dir einen Riesenraum gibst und dann bringst du Sorge, Angst, Panik in deine Familie hinein. Das ist eine ganz andere Art von Gift, die du dann streust. Weil du hilfst nicht dazu bei, dass deine Familie in Frieden kommt, sondern sie kommen in Unruhe, sie kommen in Sorgen, in so einen Sorgensog rein. Und manchmal ist es einfach dran zu sagen, okay, ich mache die Kiste aus, ich verändere mein Hörverhalten, mein Sehverhalten, ich füttere meinen Kopf nicht mehr mit den Dingen, die mir nicht gut tun. Und vielleicht muss ich mich trennen von meinem Lieblingspodcaster oder von meinem YouTuber oder von wem auch immer, den ich gerne höre. Aber wenn ich merke, dass er mein Hirn vergiftet und dadurch mein Herz vergiftet und dadurch meine Worte verändert, dann muss ich ran. Und da muss jeder für sich selber gucken. Das gilt auch für Zeitungen. Ja, welche Zeitungen für die ältere Generation liest man denn? Lese ich Zeitungen, die Panik verbreiten oder lese ich Zeitungen oder Bücher, die mein Herz aufbauen, die Ermutigung haben. Das müsst ihr für euch mal prüfen. Wo könnt ihr an welcher Schraube drehen? Mit was füttert ihr eigentlich euer Hirn? Denn was hier oben drin ist, kommt irgendwann da raus. Das ist klar, denn unsere Worte folgen immer unseren Gedanken. Geh zur Quelle, wo Ströme des lebendigen Wassers fließen. Guck mal rein in Gottes Wort. Was sagt denn Gott über dich, über dein Leben? Lest mal das, was er über dich sagt, zum Beispiel. Ja, Psalm 139 hier. Herr, ich danke dir, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Römer 8, einfach mal als Zitat. Niemand und nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Du bist und bleibst Gottes geliebtes Kind. Oder Johannes 3, Vers 16 hier. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dich geliebt, dass er seinen Sohn gab und dir das, damit du leben kannst. Oder 1. Korinther hier, 7. Christus hat einen hohen Preis für dich bezahlt. Du bist teuer erkauft durch sein Blut. So sehr liebt dich Gott und so wertvoll bist du. So sieht dich Gott. Lies diese Dinge, die Gott, wie Gott dich sieht, was du in Gottes Augen wertvoll bist. Und dann wird dein ganzes Denken diesem Wert sich unterordnen. Und du wirst andere Worte sprechen. Du wirst dich verändern in dem, was du sagst, wenn du das, was du bist, durch Gottes Identität einfach festzurst. Ja? Geh zur Quelle, wo Ströme lebendigen Wassers fließen. Nimm das Wort Gottes für dich und lass dich damit füttern. Das wird dir helfen, gute Worte zu sagen. Und als letztes trainiere Worte der Auferbauung. Wir müssen es üben. Macht es mal, wenn ihr nach Hause kommt heute, den Gottesdienst verlasst. Geht nach Hause, setzt euch an den Tisch und sagt eurem Ehepartner einfach ein paar Worte der Erbauung. Sagen, hey, ich freue mich so sehr über den Sonntag. Ich freue mich, dass wir Zeit haben, zusammen zu sein. Ich freue mich über das leckere Essen, was du gezaubert hast, wenn es denn eins gibt. Oder ich freue mich, dass wir in der Dönerbude heute einen schönen Döner essen. Sagt positive Dinge. Übt es ein. Ja, mein Mann hat es richtig geübt in diesem einen Jahr. Er hat richtig geübt, Worte der Auferbauung und der Ermutigung zu sagen. Lasst Leute in euer Leben sprechen. Und nimmt Freunde, Familienmitglieder mit rein in diesen Prozess und sagt, hey, ich möchte jetzt das einüben. Hilf mir dabei. Hilf mir dabei, dass ich die Dinge gut sage, dass ich auferbauende Worte sage und dass meine Worte die Kraft haben, Hoffnung zu verbreiten, Ermutigung zu verbreiten und dass ich ein Segen bin. Wenn morgens deine Kinder das Haus verlassen, segne sie. Schick sie nicht fort, ohne den Segen von dir zu haben. Wenn sie Panik haben vor Arbeit und Klausuren, sprich sie, ermutige sie, dass sie nicht das, was sie in der Schule leisten, ihre Identität ausmacht, sondern nimm den Druck raus, segne sie und sag, hier, Jesus ist mit dir und er wird dir helfen, hier durchzukommen. Und egal, was bei rauskommt, du bist und bleibst eine wertvolle Person. Dein Wert hängt nicht von dem Zeugnis ab. Segne deine Familie, segne deinen Ehepartner, wenn er zur Arbeit fährt. Segne ihn und sprich ihm Gottes Segen zu bei dem, was er an der Arbeit erlebt oder andersrum. Segnet euch. In der Familie, im Freundeskreis, schickt Leuten einfach eine ermutigende WhatsApp, sagt hier, guten Morgen, ich wünsche dir heute einen guten Tag, Gott segne dich. Ihr werdet merken, was das für einen Unterschied macht. Aber das müssen wir üben, das geht nicht von alleine, das ist unsere Aufgabe, uns da hineinzugeben und zu sagen, ich gehe ins Trainingslager und ich übe das mal ein. Was kann man einfach mal machen? Wir können die Fastenzeit benutzen, um zu sagen, hey, bis Ostern möchte ich meine Worte mal einen Schwerpunkt drauf legen. Was sage ich denn, um einfach ein Gespür zu kriegen? Was kommt aus mir raus? Und was kann ich tun, um einfach dort einen Unterschied zu machen, zu dem, wie es einfach war, wenn wir diese Dinge nicht tun? So, drei Dinge. Geh zum Kreuz, nutz die Kraft der Vergebung. Geh dahin zu Jesus und gib es ab. All den Schrott, den wir schon von uns gegeben haben, lass los. Ändere die Quelle deiner Gedanken. Wo lässt du Dinge in dich rein, die nicht hilfreich sind? Schmeiß sie raus. Lösch eine App. Gib diesen Menschen keine Chance mehr, dich zu vergiften. Und als drittes und letztes, trainiere deine Worte, sprich Ermutigung, Hoffnung und Segen aus und übe das jeden Tag mit den Menschen, mit denen du zusammenlebst. Und ich bin mir sicher, unsere Sprache wird sich verändern, es wird Segen kommen, es wird Frieden kommen in deine Familie und du selber wirst die Schlüsselperson sein. Und es wird sich auch die Sprache deiner Familienmitglieder verändern, denn euer ganzes Sprechen wird sich in eurem Haus verändern. Denn Worte haben Macht, nicht nur zu zerstören, sondern vor allen Dingen zu segnen, zu verändern, zu heilen und aufzuerbauen. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt, wenn ihr das mal übt, dass die Worte, die ihr sprecht, eine Macht haben, dass Heilung kommt und Segen fließt. Amen. Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der will, dass wir sprechen. Du hast uns gezeigt, dass wenn du sprichst, dann werden Menschen gesund, dann verändern sich die Dinge, dann kommt Vergebung, dann kommt Frieden. Und ich danke dir, dass du uns Worte gegeben hast. Und ich danke dir, dass wir nicht alleine vor diese Herausforderung gestellt sind, sondern dass du uns hilfst. Du wirst uns befähigen, Worte der Ermutigung, der Heilung und einfach des Friedens und des Segens auszusprechen. Und ich danke dir für die wunderbare Gabe der Worte. Und ich bete, dass wenn wir heute rausgehen und nach Hause gehen, dass wir in der Lage sind, gute Worte zu sprechen. In unserer Familie, mit den Freunden, mit Menschen, die mit uns zusammen sind. Und dass du uns befähigst, das zu tun, zu dem du uns herausforderst. Ich danke dir, dass wir das nicht alleine tun müssen, sondern dass wir deine Kraft in Anspruch nehmen können. Und so segne ich euch jetzt mit dem Bibelvers aus 2. Thessalonicher 2, Vers 16 und 17. Unser Herr Jesus Christus aber und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe geschenkt und eine verlässliche Hoffnung gegeben hat, er ermutige euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun in Wort und Tat. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.